Don't Nuke the Climate, der Podcast, weil es nicht egal ist, wie wir der Klimakatastrophe entgegentreten und wann. Die Zukunft beginnt jetzt und sie ist erneuerbar, nicht radioaktiv. Ganz ein herzliches Willkommen zu unserer diesmaligen Ausgabe vom Podcast zu Don't Nuke the Climate, sagt die Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr hier in unserer Homebase im Freien Radio Freistadt. Und
von mir auch, Günther Herrmeier. Schönen guten Tag.
Zugeschaltet via Video, diesmal vom Norden Europas, Umstände halber. Ja, und worum geht es heute? Ich glaube, man kann sich schon denken, wenn man das eine oder andere Mal unseren Podcast genossen, gehört, gelauscht hat. Es geht um die COP, die Conference of the Parties, die Klimakonferenz, die im nächsten Monat wieder stattfinden wird. Und Günther Herrmeier aus dem Wendland ist ja ein altgedienter Teilnehmer dieser Konferenz, die diesmal in Baku stattfindet, Aserbaidschan, um es konkret zu benennen. Und Günther, du bist wieder angemeldet, nicht allein, mit einer internationalen Gruppe. Magst du kurz mal umreißen, wer ihr dorthin reisen werdet? Und tja, der Anspruch, ich glaube, das ist das Allerlogischste, aber bitte, Günther, an dich das Wort: Baku, COP29.
Ach, Baku, COP, das ist so wie Sharm el-Sheikh und Dubai, was den Demokratieprozess angeht dieser Länder. Ist das etwas, was hinterherhinkt, deutlich hinter den Geschichten, die wir zum Beispiel in Glasgow oder in Madrid oder sogar in Katowice hatten. Da gab es einfach viel mehr Möglichkeiten und es gab halt auch die Möglichkeit, ja, der Zivilgesellschaft Veranstaltungen zu machen in der Stadt oder eigene Klimagipfel aufzustellen, sozusagen mit verschiedensten Veranstaltungen. Das ist natürlich in Baku nicht möglich. Und von daher war es für uns am Anfang auch so, am Anfang dieses Jahres, dass die Überlegung war, eigentlich gar nicht hinzufahren. Und es ist aber dann ausgegangen von einigen Aktivistinnen aus dem globalen Süden, dass es vielleicht doch gut wäre, hinzufahren, weil einfach der Druck der internationalen Atomlobby doch international und in eben diesen Ländern halt auch massiv steigt. Unsere Kolleginnen aus Australien zum Beispiel haben da dann auch ein wenig mehr gepusht, dann doch hinzufahren. Und dann würfelte sich doch eine Gruppe zusammen, sozusagen, die jetzt ist noch nicht alles komplett aufgestellt. Zeit wird ja auch langsam knapp, aber wir dann doch mit 6 oder 7 Leuten da vor Ort sein werden. Nach ein wenig hin und her mit der Unterbringung müsste das jetzt auch alles klappen. Eigentlich, es gibt noch 2 Visas, die noch fehlen und so. Im Prinzip ist es aber alles auf einem guten Weg. Und dann besteht wieder die Möglichkeit, sich der internationalen Atomlobby, die natürlich, ich weiß nicht, wie viel mal besser aufgestellt sind als wir finanziell und logistisch, sich da zu stellen. Ja, das wird Baku, Aserbaidschan.
Ja, in Österreich gab es ja auch, ich glaube überhaupt im deutschsprachigen Raum, gab es ja in den Medien die Kritik, warum so ein Ort, warum so ein Land, warum dieser Standort, der ja auch menschenrechtsfragwürdig ist, warum so kompliziert ist. Wir haben schon früher mal gesprochen, es war unheimlich schwierig, überhaupt dort Unterkunft zu finden, die leistbar ist, sagen wir so. Ja. Unterkunft kriegt man schon. Hast du einen Clou, warum die solche Orte eben wählen? Gibt es da eine Strategie?
Also es gibt eine Struktur, die halt bestimmte Kontinente immer mit einbezieht. Und da, das Ganze ist, ich weiß nicht genau, inwieweit durcheinander geraten, als der COP27, was glaube ich ja in Chile, in Santiago de Chile stattfinden sollte und das dann wegen der Unruhen verschoben wurde nach Madrid. Dann war es also wieder in Europa und da hat es irgendwie ja, weiß ich nicht, eine Art Aussetzer gegeben. Ich weiß es nicht ganz genau, wie das jetzt zustande kommt. Aber es ist ja jetzt auch, Aserbaidschan ist ja offiziell Asien und ja, jetzt haben die das im Zusammenhang des Kontinents Asien, der wahrscheinlich gerade dann ist, dran ist, eben dahin verlegt. Also warum, ich weiß es nicht ganz genau, wie die Zusammenhänge sind. Vielleicht ist es auf der UNFCCC-Webseite erklärt, aber ich habe
Na, ich hätte noch keine Erklärung gefunden dafür, warum welcher Standort ausgewählt wird. Also deswegen auch die Frage an dich, der du schon sehr oft auf COPs war. Stichwort.
Es gibt halt diese Kontinentstruktur und dann ist es natürlich auch so, dass es logistisch das hergeben muss. Ne? Das war ja als zum Beispiel vor 2 Jahren, als es in Sharm el-Sheikh war, das ist Afrika. Ne? Aber es ist natürlich irgendwie dann auch nicht Afrika. Also wenn man
Ja.
jetzt den Kontinent Afrika sieht, ich meine, es hätte ja vielleicht auch gut in Nairobi oder in Dakar oder so stattfinden können. Aber das weiß ich nicht, ob die Logistik das da hergibt. Und in
Genau.
Sharm el-Sheikh gibt es einfach riesen Konferenzzentren ja,
Ja,
das muss halt in dem Zusammenhang auch leistbar sein. Ne? Und das,
das
ja.
würde ich auch also dieses Muster würde ich schon auch erkennen. Es muss da Infrastruktur sein, die brauchbar ist, die das hergibt, die so ein gewisses, ja, auch ein reiches Umfeld ist. Und da kommt in Afrika wahrscheinlich nicht so schnell was in Frage.
Ist schwieriger.
Das Motto, Stichwort globaler Süden, das Motto ist ja, soweit ich das rausfinden konnte, bei der COP29, wie schaffen wir es, die sogenannten Schwellenländer, die sogenannten vor allem Dritte Weltländer, hat das früher mal geheißen, aus der Zeit gefallen, zu integrieren. Und ich denke, da ist ja, also die energietechnisch zu supporten. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich genau der Ansatz, wo auch unsere Feindinnen und Feinde aus der Atomlobby gern reüssieren würden.
Ja, es wird im Wesentlichen um die sogenannte Klimafinanzierung gehen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass seit Jahrzehnten der globale Norden Emissionen ausstößt, die natürlich den globalen Süden betreffen und natürlich mal wieder die Leute am meisten betreffen oder oft am meisten betreffen, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und es gab ja da bestimmte Absprachen, also 100 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung zu stellen für die Finanzierung von Strukturen im globalen Süden, im sogenannten globalen Süden, also dass sie halt über bestimmte Punkte hinweggehen können und gleich in erneuerbare Energiensysteme einsteigen oder so und also in die Richtung sozusagen Dinge besser machen, als es die Industrienationen gemacht haben. Und das verschiebt sich aber auch immer mehr in Richtung Adaptation, also dass man das, was einem schon passiert, als südliches Land mit Überschwemmungen, mit Trockenheiten und so weiter, die ja zum Beispiel in bestimmten Bereichen von Afrika viel, viel, viel massiver ausgefallen sind noch und halt eben dann Menschen ihrer Lebensgrundlage berauben. Und dafür braucht es einfach ja, Finanzierung, wie man Dinge anders machen kann in dem Zusammenhang, was halt eben die Anpassung angeht. Und das nach den neuesten Berechnungen wird man da wohl mit diesen 100 Milliarden halt überhaupt nicht hinkommen. Also es geht eher um 1 Billion, die man da zur Verfügung stellen müsste. Und da soll jetzt ja auch mehr privates Kapital mit einfließen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Firma, die erneuerbare Energien, sprich Solarpanels oder so, herstellt, aufstellt, um lokale Strukturen in bestimmten Bereichen Afrikas oder Lateinamerika, wie auch immer, zu schaffen, dann hat ja eine lokale Struktur sozusagen einen Gewinn davon, den sie damit erwirtschaften kann. Und
Ja, klar.
damit könnte es sich sogar für private Investoren rechnen, in solche Richtungen zu gehen. Also das wäre dieser private Anteil. Ansonsten muss natürlich im Zusammenhang mit Gleichberechtigung, Just Transition, das kommen, was halt eben die nordischen oder die Industriestaaten, und ja nicht nur nördliche, hervorgebracht haben. Und da gab es noch so eine Einstufung, die galt, glaube ich, noch bis 1995 oder so, dass China zum Beispiel nicht dabei war, weil es damals noch als sogenanntes Entwicklungsland galt. Und das sind so Streitpunkte, wer jetzt genau in diese Finanzierung mit reinkommt. Also dieses ganze Thema Finanzierung wird sich auf diesem Klimagipfel massiv platzieren. Und ich habe gerade auch schon mal durch die Side-Events, die sozusagen die Nebenveranstaltungen sind, die Organisationen, internationale NGOs machen können, wenn man sich für eintragen kann, um halt ein Side-Event zu machen. Da geht es auch ganz viel um Finanzierung. Und auch um Finanzierung von Energien und auch um Finanzierung von Atomenergien zum Beispiel. Das ist ja ein Punkt, den die Atomlobby gerne nach vorne treiben möchte. Es gibt da zum Beispiel ein Side-Event von der World Nuclear Association. Da wurde ja veröffentlicht auf dem letzten COP in Dubai, dass die gerne die Atomenergie bis 2050 verdreifachen würden, was natürlich mehr als lächerlich ist im Prinzip. Aber das ist uns bei dem Klimagipfel in Katowice, da wurde das schon der sogenannte Harmony Goal vorgestellt von der damaligen CEO Agneta Rising, war ihr Name, von der World Nuclear Association. 25% Atomenergie bis 2050, was noch ein bisschen weniger gewesen wäre, aber das ist natürlich was einfach unmöglich ist. Und die wollen jetzt auf diesem Side-Event zum Beispiel, der Untertitel heißt How to Turn Commitments into Action. Also wie können wir jetzt weitermachen, dass wir da sozusagen auf die Zielgerade kommen mit diesem Vorschlag. Darum geht es zum Beispiel in dem Side-Event. Und wer steht dahinter? Japanische Atomforum, das Europäische Atomforum und solche Leute sind dann halt World Nuclear Association, das sind die dahinter stehen, die natürlich sehr gut finanziell aufgestellt sind und sehr hochkarätige Veranstaltungen machen. Und das sind dann die, auf die wir da treffen und versuchen, ja, einfach unsere Argumente sozusagen da zu platzieren, was nicht ganz so einfach ist. Aber da gibt es noch verschiedene andere Side-Events, die da stattfinden, also die ich vorhin mal rausgesucht habe, geht auch immer mehr in die Richtung, dass man nicht Atomenergie als die Lösung stattfindet, sondern dass die Atomenergie ein Teil der Lösung ist im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien. Also auf die Schiene scheinen sie sich jetzt wohl international geeinigt zu haben. Und wenn man dann ein Side-Event von dem International Youth Nuclear Congress und Women in Renewable Energy anguckt, also die beiden machen das da zusammen, dann geht es halt die Verbindung von erneuerbaren Energien, Atom und Carbon Capture and Storage. Das ist das, was sie gerne voranbringen würden, ne? Also
Also das
das
hat
Ganze
ja auch
nennen sie Clean Energy Solutions. Clean Energy Solutions.
Energy Solutions. Es hat ja auch die EU versucht, also jetzt die EU, das klingt immer so, als wäre da was mit einer Sprache zu sprechen, aber sie haben es versucht, auch eine gemeinsame Positionierung für die COP29 zu finden, unter anderem eben auch in Richtung Atomenergie, die ja in Europa zumindest unter den Staaten in Europa noch extrem umstritten ist. Also von Einigkeit kann man da überhaupt nicht sprechen.
Hey, da kann man wohl nicht von Einigkeit sprechen, wenn man sich alleine schon die deutsche und die französische Position anguckt, die ja kontroverser nicht sein könnten. Aber ja, das gemeinsame Positionspapier der Europäischen Kommission ist ja, da ist es ja nicht direkt benannt, das Thema Atom. Das,
Genau,
obwohl
das
direkt benannt ist, ist ja die Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030. Das wurde ja auch von 121 Staaten auf dem letzten Klimagipfel so positioniert und unter anderem halt auch, was auch ein wichtiger Punkt ist, die Verdopplung der Energieeffizienz. Von Einsparungen ist ja leider nicht die Rede. Das finde ich sehr schade. Da hätte man auch noch große Kapazitäten. Aber es sind halt eben diese sogenannten emissionsfreien und armen Technologien erwähnt. Und da fällt natürlich die Atomenergie dann zum Beispiel für die französische Seite wieder drunter, ne? Also da
Genau.
bin ich mal gespannt, was im europäischen Pavillon dann, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, aber den wird es ja wohl da geben, wie immer, was dann da so platziert wird. Das ist immer sehr spannend, wenn man da in die verschiedenen Pavillons, die es ja da von allen Ländern gibt, es
Genau.
gibt eine riesengroße Messe.
Genau.
Jeder versucht,
Das
sich sehr schön darzustellen und ja.
wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Günther. Du hast das ja schon mal umrissen. Wie kann man sich denn jetzt eine Konferenz, wie kann man sich die so bildlich vorstellen und was ist das? Du hast eben gesagt, das ist wie eine Messe, wie ein Dorf aus Messeständen. Magst du das mal so ganz kurz aus deiner Erfahrung prinzipiell
Zum großen Teil ist es das, ja. Aber es gibt natürlich die verschiedenen Verhandlungsdelegationen aus den Ländern, die sich halt eben genau, also die auf Ministerebene findet das dann meistens in der zweiten Woche erst statt, aber das ist halt die wirkliche Verhandlungsebene der Delegationen. Und was ich persönlich immer sehr spannend am Anfang ist, die Rede von Antonio Guterres, der immer wieder jedes Jahr intensiver auf den Tisch haut und die Abgründe, von denen er redet, immer tiefer werden und so berechtigterweise. Also ein sehr starker Redner, der die Dinge unglaublich intensiv und angebracht auf den Punkt bringt. Und dann ist es meistens so, wenn man das dann damit vergleicht, schwächt sich das so ungefähr um 700% ab und es werden die Reden, die dann kommen von irgendwelchen oder auch von der Präsidentschaft, also in diesem Fall ja Aserbaidschan, da bin ich mal gespannt. Also alle wollen natürlich irgendwelche Erfolge einheimsen und das ist aber dann meistens auf jeden Fall nicht ausreichend für die Situation, in der wir stecken. Und das ist für alle Beteiligten absolut schade. Und wenn man dann in die Hallen geht, wo die verschiedenen Pavillons sind, dann gibt es in diesen Pavillons, also es gibt die offiziellen Side-Events, die kann man auf der UNFCCC-Webseite sich angucken, wer da wie und thematisch ist das alles genau aufgeführt. Und dann gibt es halt die Veranstaltungen, die Side-Events in den sogenannten Pavillons. Und das gibt es auch im deutschen Pavillon. Da finde ich es immer sehr gut, dass über die Klimaallianz halt auch die deutsche Zivilgesellschaft sich da beteiligen kann und einen Anteil der Zeit im deutschen Pavillon bekommt für eigene Veranstaltungen und so. Das ist immer ziemlich gut. Es gibt da sehr gute Informationsveranstaltungen, sehr gute Diskussionsforen und ja, man begegnet einfach sehr hochkarätigen Politikern und Journalistinnen, wo man halt, ja, wie soll ich sagen, Einfluss nehmen kann. Oder im Prinzip machen wir ja auch eine Form von Lobbyismus. Wir versuchen unsere Sicht auf die Atomenergie zu vertreten und möglichst faktenbasiert das alles gut darzustellen natürlich, ne? Und
Ja, ganz genau.
und das sind auch viele Side-Events, habe ich gesehen, von jungen Leuten aus Afrika im Zusammenhang mit Sustainable Development und so weiter. Und es ist einfach immer sehr spannend und hochinteressant, mit jungen Menschen zu sprechen, die einfach ja noch relativ einfach auf die Tricks der Atomindustrie reinfallen können, um es mal so salopp auszudrücken. Ne? Also ja, warum nicht, wenn es möglich ist und so weiter. Ne? Das ist einfach, es gibt viel Uninformiertheit, was alles eigentlich damit zusammenhängt, wenn man so ein System Atomenergie in einem Land platzieren will, von Genehmigung bis alles, was damit zusammenhängt. Ist
Also ein Zeichen dafür, dass die Erzählungen der Atomlobby doch greifen, dass sie durchaus funktionieren. Stichwort jetzt Fridays for Future. Weißt du irgendwas, ob es Teilnahme von Seiten dieser ja doch weltweiten Organisation geben wird? Oder hast, ich habe nichts gehört, aber vielleicht hast
Hat
du
es die letzten Jahre immer gegeben, aber es hat natürlich auch verschiedene, das hat sich immer so ein bisschen ja selber abgespeckt die letzten Jahre, ne, mit den Fridays for Future, also dass diese Demos auch nicht mehr so groß sind und so weiter. Es ist ja auch in Deutschland und Europa alles, aber es sind natürlich, es sind immer wie Vanessa Nakate aus Uganda oder Leute, die ähnlich wie Luisa Neubauer aus Deutschland oder so, die halt auch immer da ist, die haben auch einen eigenen News-Pavillon, wo sie halt verschiedene Veranstaltungen machen. Der war zumindest in Sharm el-Sheikh da noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr auch da wieder die Möglichkeit gibt. Das ist auch immer eine Frage der Finanzierung. Aber das ist natürlich ein entscheidender Punkt, ne? Dass einfach die jungen Menschen da sehr, sehr gut und sehr stark vertreten sind und sich einmischen in die Diskussion. Also es gibt auch Indigenous Youth Organizations, die halt Dinge einfordern auf sehr, sehr massive, starke Art und Weise. Das ist einfach absolut schön zu sehen. Das freut mich immer, wenn, ja. Und wenn man dann Anknüpfungspunkte hat im Zusammenhang mit Entwicklung, mit Energiefragen und so weiter, dann ist es einfach wichtig, da einen Austausch zu haben. Und das ist auch so ein Punkt, warum ja, ich persönlich oder wir als Gruppe oder halt eben als diese Kampagne Don't Nuke the Climate auch dahin fahren, um einfach diesen Austausch zu haben und wirkliche Informationen einfach zu geben, ne? Erfahrungsaustausch und so. Es ist schon absolut wichtig, das zu machen.
An dieser Stelle wäre es vielleicht jetzt angebracht, auch einmal über, du hast ja schon über Finanzierung gesprochen. Das ist ja bei dir, Günther, weiß ich, das grenzt an Selbstausbeutung, sich das leisten zu können. Bisher hattest du erzählt, gab es Unterstützung von Greenpeace, gab es finanziellen Support, der leider für heuer weggefallen ist. Und darum wäre es vielleicht angebracht, an dieser Stelle auch noch den Spenden-Button durchzugeben, wie man für Don't Nuke the Climate eventuell auch das eine oder andere Eurochen oder 10 oder 20 oder mehr beitragen könnte. Günther, magst du die Internetadresse durchgeben und wie es möglich wäre, dich und euch finanziell unterstützen zu können?
Ja, das geht mir selber persönlich auch so, dass ich viele Mails bekomme von Leuten oder Organisationen, die nach Geld fragen. Es ist irgendwie alles so ein bisschen mehr unter Druck geraten, leider. Und das ist uns in diesem Fall auch so gegangen. Wir hatten immer eine Unterstützung von Greenpeace Foundation und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar gewesen. Wir haben da meistens Reisekosten für Indigene und Unterkunft von bestritten und das ist jetzt aber leider in diesem Jahr nicht mehr möglich, teilweise weil sie halt ihre Struktur selber verändert haben und weil sie halt auch selber weniger Spenden wohl bekommen und das, ja, wie vorher schon erwähnt, insgesamt alles ein bisschen hat sich das nach unten korrigiert und dementsprechend müssen wir halt selber auch gucken, wie wir weiter damit umgehen und unsere Kolleginnen in ihren eigenen Ländern auch intensiver gucken, Finanzierung bekommen und ja, auf unserer Webseite don'tnuketheclimate.org gibt es einen Donate-Button. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch mit Spendenquittung eine Spende zu tätigen. Das ist die einfachste Lösung eigentlich, das zu machen. Wenn man auf Donate klickt, dann kriegt man eigentlich alle Infos dazu.
Okay. Ja, genau. Ist
Ja, wir haben uns auch überlegt, dass man einfach jetzt nochmal gucken muss, wenn wir uns dann in Baku treffen, wie wir weiter damit umgehen. Und es ist natürlich leider so, dass die schon vorher erwähnten Organisatoren, ich meine World Nuclear Association oder European Atomic, das sind natürlich alles Strukturen, wo Millionen dahinter stehen und da kann man sich eigentlich noch nicht mal als David gegen Goliath bezeichnen, eigentlich.
ja,
Da
das ist
müsste man
doch
David Chen sagen oder so, aber ja.
keine Verhältnismäßigkeit, die das wirklich abbildet, so weit
Ja.
liegen.
Oder die Internationale Energieagentur in Wien, IAEA, das sind ja auch, die hatten zum ersten Mal auf dem COP in Sharm el-Sheikh einen eigenen großen Pavillon. Also ich weiß nicht genau, wie die Finanzierung da ist, aber da kommt man mit 100.000 Euro nicht weg. Muss man schon ein bisschen mehr
Okay.
Geld reinstecken.
Okay.
Ne?
Ja, zu diesen Pavillons, wie wird denn das grundsätzlich vergeben? Eh nur nach Finanzkräftigkeit? Wer
Ja, das sind halt Länderpavillons, ne? Und ich glaube, dass die sind unterschiedlich groß. Also wenn ich mir den Pavillon von der USA angucke oder China, dann sind die, weiß ich nicht, 5, 6, 7 mal so groß wie der deutsche Pavillon zum Beispiel. Und vielleicht gibt es ja einen Quadratmeterpreis, je nachdem, ich weiß es nicht genau, aber
Ja, wahrscheinlich ist es
wird
eine
auf jeden
Frage.
Fall mit Platz zusammenhängen. Deshalb hatten wir ja vorhin auch schon mal. Wenn man so einen COP veranstaltet, muss einfach auch die Möglichkeit da sein, das logistisch hinzubekommen, ne? Und das sind dann meistens große Messehallen oder ja, in diesem Fall ist es ein Olympiastadion und
Ja.
teilweise werden dann noch große Zelte angebaut und so. Das sind natürlich immense Kosten. Und dann gibt es ja auch Sponsoren. In Glasgow waren die zum Beispiel mal ganz gut aufgeführt. Da konnte man das oben an so einem Laufband sehen, wer alles die Sponsoren sind. IKEA, Coca-Cola und Microsoft.
Okay.
Alles die Helfer auf dem guten Weg gegen die Klimakrise. Man dort als Sponsoren wiederfindet.
Oh Mann, oh Mann. Und das
Ja,
ist.
es ist ein spannendes, ist ein sehr spannendes und ambivalentes, diverses, kontroverses Treffen, was da stattfindet. Und man muss sich wirklich gut überlegen, was man da will und zu welchem Zweck man da hinfährt. Und ja, damit dann auch letztendlich klarkommen mit der Entscheidung. Also manchmal ist die ein bisschen hinterfragt man die nach so einem Abend, wenn man da den ganzen Tag durch die Pavillons gelaufen ist und eine schöne Darstellung ist besser als die andere, dann, ne? Aber insgesamt, wie gesagt, für uns ist es internationale Vernetzung und Unterstützung von anderen NGOs und Organisationen weltweit. Und das ist ein Punkt, der eigentlich wichtig ist.
Und was habt ihr denn konkret vor jetzt? Also welche, sagen wir so, in den Side-Event-Möglichkeiten, was ist denn da schon eingefädelt? Was ist euer Plan? Wie legt ihr es an?
Also wir bereiten uns natürlich vor, insofern, dass man halt diese ganzen Side-Events durchguckt. Und es gibt ja da die unterschiedlichsten, wo man vielleicht gar nicht erst darauf kommt, dass sie was mit Atomenergie zu tun haben könnten oder sowas. Ging zum Beispiel bei einem in den letzten Jahren um Klimatisierung von Räumen. Und da waren verschiedene Firmen, die halt Klimaanlagen herstellen und so weiter und halt auch. Jemand aus Frankreich zum Beispiel, der dann im letzten Teil dieser Veranstaltung dann noch erwähnte, wie wichtig Atomenergie ist, um diese ganze Stromstruktur, die man halt braucht, für mehr Klimaanlagen sozusagen zu bewältigen. Und es ist halt einfach immer wieder wichtig, genau hinzugucken, was passiert auf diesen Events und wer ist da. Und wenn man halt in einem Event von der Nuclear Society der Europäischen Union und der US-amerikanischen Nuclear Society und Generation Atomic. Das ist die junge Verbindung für Pro-Atomenergie. Und wenn dann da, wie hier erwähnt, Experts of Clean Energy Solutions sprechen, dann sind wir da natürlich und versuchen nicht da jetzt zu intervenieren, aber so, aber doch in die Diskussion zu gehen. Und weil im Wesentlichen sind dann die Diskussionen am wichtigsten, die man mit Leuten führt, die daran teilgenommen haben. Also wo man dabei jungen Menschen aus Afrika oder anderen Ländern dieser Welt landet, die mit dieser ganzen Schönrederei, die da stattfindet, sich natürlich beeinflussen lassen. Und es ist immer gut, dann nochmal eine andere Meinung auch auf den Tisch zu bringen. Und das sind halt Punkte, die wir uns im Vorab raussuchen und uns aufteilen und zu solchen Veranstaltungen gehen. Und es gibt einfach viele. Wir haben zum Beispiel eine eigene Pressekonferenz mit unterschiedlichen
Ja,
Gruppen.
das
Die findet am
hat sich schon
15.
vereinbart, ja.
Ja, die Pressekonferenz ist vereinbart, die beantragt man dann. Da wird man auch sozusagen zu angehalten, Pressekonferenzen zu machen. Also das ist immer eine relativ einfache Möglichkeit, weil wenn man selber ein Side-Event anmeldet, dann muss man das vom Vorlauf her ziemlich gut hinbekommen. Man braucht vier Organisationen, die dafür eingetragen sind, die das machen können und so weiter, um das dann durchzukriegen. Eine Pressekonferenz kann man anmelden, wenn der Zeitpunkt dann nicht passt, dann ist es halt eine halbe Stunde später oder einen Tag früher oder so. Aber eigentlich, wenn man rechtzeitig ist, kriegt man das noch ganz gut hin. Und wir haben da dann auf dem Podium unterschiedliche Leute von USA bis Australien und Afrika sitzen, die halt ihre eigenen Erfahrungen und Positionen dann aus den Ländern darstellen. Und natürlich ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir unter dem Dach dieser Don't-Nuke-Kampagne in der letzten Unterschriftensammlung wieder über 600 Unterschriften gesammelt haben, die sich halt gegen diesen nuklearen Irrsinn wenden. Und danach hat man dann unter Umständen Möglichkeiten, mit Journalistinnen darüber zu sprechen und
Ja.
Interviews und sowas halt, ne? Also es ist halt so ein Rundum-Szenario, was halt jeden Tag stundenlang so geht.
Okay, also es gibt auch, würdest du das schon sagen, dass das Medieninteresse da ist, auch für diese etwas off-Mainstream-Meinungen, also anders als es im größeren Forum auf der COP dargestellt wird.
Das Medieninteresse
Feststellen.
hin zu unserer Seite ist auf jeden Fall nicht ausreichend vorhanden. Es ist schon, dass die ganze Atomlobby es ein Stück weit geschafft hat, also dieses Narrativ von einer Bedrohung in ein Narrativ zu einer angeblichen Lösung für die Klimakrise darzustellen. Und die haben einfach hochkarätige Möglichkeiten, also beim Klimagipfel in Glasgow, das war dann aber jetzt COP26, da hatte ja Herr Grossi ein Exklusivinterview direkt zu Beginn des Klimagipfels und da sind wir auch persönlich vor Ort gewesen und man muss ihn einfach als Propagandisten darstellen. Das kann er sehr gut. Er kann auch sehr gut alternative Fakten präsentieren, was er auch auf dieser Veranstaltung gemacht hat. Und Ihm wurde halt sehr intensiv der rote Teppich ausgerollt. Es war eine US-amerikanische Journalistin, die ihn halt da speziell befragt hat. Und es gab im Nachhinein keine Möglichkeit für uns da zu Stellung zu nehmen oder Fragen zu stellen oder so, was auch nicht in Ordnung ist. Und wir haben dann in dem Zusammenhang halt auch nur auf unsere Pressekonferenz hinweisen können, die dann 2 Tage, 3 Tage später stattfand. Und ja, es war, also so ist es halt immer. Man wird einfach, ist einfach sehr unterrepräsentiert da. Und ich hatte einen Sharm el-Sheikh zum Beispiel, da gab es einen Artikel, der von Reuters kam und der einfach sehr pro Atom doch ausgerichtet war. Und ich habe mich dann mit den Journalistinnen von Reuters da getroffen und also bin zum Pressezentrum gegangen und die haben dann schon sich sehr darüber gefreut, diese Meinung auch zu hören und haben aber auch darauf hingewiesen, wie intensiv der Druck seitens der Atomlobby ist, auf diese Art und Weise zu berichten. Also das hört man dann auch von den Journalistinnen. Ne? Da ist es auf jeden Fall gut, eigene Pressekonferenzen zu machen und auch wirklich Journalistinnen einzuladen und konkret das Ganze auf den Punkt zu bringen, weil es geht einfach immer mehr unter, wie soll man das nennen, im Sumpf der Atomlobby, die es halt ein Stück weit geschafft haben, sich anders zu positionieren. Und kann nicht sein. Das darf nicht so weitergehen. Ne? Und das
Unfassbar.
Thema ist ja auch, es geht ja auch, wenn man sich die Situation anguckt, also wir hatten das jetzt in Florida, der Hurricane Helene ist noch in dem letzten Blogartikel auf unserer Webseite zu finden. Da ist halt das Crystal River Atomkraftwerk. Das ist zwar schon abgeschaltet, aber es ist überflutet worden. Und wenn man sich dann anguckt, dass große Firmen, diese ganzen Tech-Bosse wie Microsoft und so weiter auf dem Weg sind, also jetzt speziell in die Atomenergie einzusteigen, also jetzt speziell Microsoft, Three Mile Island wieder an den Start zu
Reaktivieren. Ich habe
bringen.
geglaubt, ich
Ein
träume.
altes Kraftwerk, was auch schon seit Jahren abgeschaltet ist. Das war ja nicht von der teilweise Kernschmelze betroffen, sondern der andere Block, aber den wollen sie halt reaktivieren. Und wofür wollen sie den reaktivieren? Für künstliche Intelligenz. Und das sind alles Punkte, die, ja, man kann nicht einfach auf einer Energieform her hängen bleiben, sondern man muss das Gesamtsystem angucken. Also wofür brauchen wir welche Art von künstlicher Intelligenz und wie viel Energie brauchen wir dafür? Da muss einfach ein Gesamtbild her, was adäquat beurteilt ist und wo man dann bestimmte Dinge auch einschränken muss. Aber wenn jetzt große Firmen halt eben eigenständig mit ehemaligen Atomenergiebetreibern solche Verträge machen, um alte Reaktoren wieder an den Start zu bringen. Ich meine, das ist einfach ein absolutes Unding. Wenn dieser Reaktor, der Crystal River da in Florida, noch am Laufen gewesen wäre, wäre es vielleicht anders, hätte es vielleicht auch schon wieder anders ausgesehen. Und wir werden mehr von diesen, also Schlechtwetterzuständen bekommen, intensivere Hurrikane und Trockenheiten
Genau,
und diese
die
ganzen
Frequenz, die
Extreme. Ne?
sich erhöhte von solchen Wetterereignissen.
Ja, und wenn dann eine Firma wie Rosatom oder wie auch immer in anderen Ländern Atomkraftwerke baut und es ist nicht genügend sichergestellt, dass es eine Kühlung gibt und so weiter, dann ist das, es wird einfach immer gefährlicher. Und erneuerbare Energien sind nun mal einfach viel, viel billiger, viel schneller und halt eben nicht so gefährlich. Da ist es wichtig, vor Ort zu sein und über all diese Dinge, all diese Zusammenhänge zu reden und auch mit Journalisten zu reden, um das möglichst intensiv thematisch zu pushen. Das ist halt unsere Aufgabe da.
Ich finde das extrem großartig, dass du dir das antust. Wie gesagt, nochmal jetzt an dieser Stelle der Spendenaufruf, weil finanziell, ich glaube, das haben wir jetzt mehrfach erörtert, hängen NGOs, hängen Leute wie ihr völlig in der Luft im Gegensatz zu einer hochdotierten Lobby, die der anderen Art, die eben Atomkraft als die große Wahrheit, die große Rettung für Klimakatastrophe darstellen wollen. Bitte nochmal den Spendenaufruf an Don't Nuke the Climate. Das ist immer mit einem Minus, mit einem Bindestrich dazwischen geschrieben. Gibt es einen Donate-Punkt ganz rechts oben, wer immer hier sich beteiligen möchte, weil er sich anders nicht beteiligen kann, zum Beispiel. Das wäre eine gute Möglichkeit, die Günther und seinen Leuten von Don't Nuke the Climate auch wirklich hilft. Frage jetzt eure Delegation noch mal so ein bisschen definiert, stammt aus wo und ist ungefähr wie groß? Wie darf ich mir das vorstellen?
Manchmal erweitert sich die Delegation dann noch beim Klimagipfel selber, weil so Leute
Ja,
noch dazu
super,
kommen,
sehr gut, ist ja besser.
von denen wir nicht unbedingt wussten, aber von die sich jetzt zu Baku zusammengerauft haben, das sind Leute aus den USA und aus Afrika, Deutschland, noch andere von IPPNW und Australien.
Sehr gut, sehr
Ja.
gut. Australien ist ja auch so ein würde man sagen, atomarer Hotspot, wenn wir auf Zukunft blicken. Magst du hier dazu noch irgendwas sagen, wie die Kontroverse dort gerade diskutiert wird?
Ja, noch ist es ja nicht wirklich ein atomarer Hotspot, der ist es nur im Zusammenhang mit Uranbergbau und das ja ganz massiv auf Aboriginal-Land und mit viel Verseuchung und Vertreibung und Wasserverseuchung, alles was damit zusammenhängt und massiven Austrocknung von dem großen artesischen Becken sozusagen, wo die Atomindustrie halt, die Uranbergbauindustrie, BHP Billiton und wie sie alle heißen, dann für umsonst oder wenig Geld Tausende von Kubikmetern Wasser abpumpen dürfen jeden Tag. Und aber die kleinen Brunnen, die Aborigines in Zentralaustralien noch brauchen, mehr und mehr austrocknen. Und was jetzt ein Punkt ist, das kam ja, und ich bin mir sicher, dass es einen wirklichen Zusammenhang gibt. Es gab einen Vertrag mit den Franzosen für eine U-Boot-Lieferung an Australien.
Okay.
Der ist dann gecancelt worden und ist von den US-Amerikanern übernommen worden. Und jetzt ist es so, dass die ich weiß nicht genau, ob das in Lizenz geht oder wie die das dann machen. Auf jeden Fall in Adelaide im Süden sollen halt Atom-U-Boote gebaut werden. Und merkwürdigerweise steigt in dem Zusammenhang der Druck auf den Ausbau der zivilen Atomindustrie, der sogenannten zivilen Atomindustrie in Australien massiv an. Und es scheint wohl auch, wie die Information im Moment ist von den Kollegen in Australien, dass es halt sehr stark im nächsten Wahlkampf platziert sein wird, dass man einfach ohne Atomenergie nicht auskommt für die Zukunft und so weiter, wenn man denn die Carbon Emissions runterfahren will. Dabei ist Australien ein absoluter Sonnenstaat und Windstaat an den Küsten.
Na eben.
Relativ einfach mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Und meiner Meinung nach besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Atom-U-Booten und dem Push für die
Okay.
Atomenergie in
Okay.
Australien, weil es eine wirkliche zivile Nutzung der Atomenergie nicht gibt.
Womit wir wieder einmal beim Ursprung der Atomkraft angelangt wären, nämlich die militärische Nutzung. Allein die hat Kernspaltung überhaupt erst ermöglicht. Die Frage nach Zerstörung, nach kriegerischem Einsatz war die Geburtsstunde, war die ursprüngliche Intention. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, also wer wird denn aus Deutschland, aus der deutschen Bundesregierungsdelegation dort sein? Oder hast du da schon ein bisschen einen Plan, wer könnte ein interessanter oder eine interessante Partnerin sein können?
Ja, es wird auf jeden Fall die Bundesumweltministerin Steffi Lemke sein und Annalena
Ja.
Baerbock als Außenministerin. Die hat sich das ja mit Jennifer Morgan, die ist ja ihre Staatssekretärin seit einigen Jahren, schon mehr so auf die Fahnen geschrieben, sich auch im Zusammenhang mit Außenpolitik und Klima auseinanderzusetzen. Und diese Leute trifft man natürlich da immer als staatliche Delegation, aber meistens, die sind halt meistens nicht die ganze Zeit da, sondern meistens in der zweiten Woche, wenn
Ja,
dann
das ist
so
ja.
Vorverhandlungen abgeschlossen sind und dann ja so ein paar Entscheidungen auf den Punkt kommen oder so, ne, dann sind die meistens da. Und oft besteht auch eine Chance zu einem Gespräch oder die sitzen ja dann auch auf den verschiedenen Veranstaltungen zu bestimmten Themen, wo man dann die eine oder andere Frage platzieren kann oder sowas. Da sind wir natürlich auch dann, wenn es eben geht vor Ort, das ist halt unglaublich viel. Also wenn man sich die Side-Events, die offiziellen anguckt und dann noch die ganzen in den Pavillons, wo ja
Ja.
verschiedenste Veranstaltungen stattfinden, das kann man gar nicht alles bewältigen. Das ist unglaublich viel und unglaublich divers. Also das ist nicht möglich mit einer kleinen Gruppe, das alles so zu bewältigen, dass man überall vor Ort
Ja,
ist oder
genau.
so.
Dazu ist vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer noch zu er erklären. Das ist eine Veranstaltung, die dauert fast 2 Wochen. Also ich glaube, ja.
11. bis 23. bis 22. ne, glaube ich, ja.
Also das ist natürlich schon ein sehr langer Zeitraum, und in der Vielfalt, die uns Günther berichtet hat, kann man schon vorstellen, dass es von euch gut dreimal so viele Leute oder fünfmal so viele Leute gebrauchen könnte, die das alles bewältigen. Der Zeitplan, beziehungsweise überhaupt die Tagesordnungen, die Tagespläne, ist das zumindest für euch einsehbar, dass ihr vorselektieren könnt, wo ihr wann wen hinschickt?
Ja, ich mache das immer schon ein bisschen. Also jetzt habe ich da schon mit angefangen, sozusagen, wenn die Listen öffentlich sind. Und dann guckt man natürlich immer noch vor Ort. Es ist auch einfach unglaublich, ja, wie dynamisch das ist. Ne? Also es gab zum Beispiel im Zusammenhang mit der Taxonomie, als es um die Situation ging, ob jetzt Atomenergie und Gas als grün in der Taxonomie eingestuft wurde, da hatten halt die Umweltministerinnen, also Deutschland, Österreich, Luxemburg und Spanien hatten dann eine spontane Veranstaltung im deutschen Pavillon, wo wir dann natürlich hingegangen sind und dann auch noch die Möglichkeit des Gesprächs hatten und so weiter. Und da ist ganz viel, was dann erst morgens entsteht, sozusagen. Ne?
Also ihr müsst auch noch unglaublich offen sein und flexibel,
Ja.
um da überhaupt reüssieren zu können mit den geringen Mitteln, verstehe.
Ja, und dann ist es auch, ich finde das dann auch immer sehr spannend, mir andere Side-Events oder andere Veranstaltungen anzugucken, wenn es zum Beispiel um Wasser, Ozean und so
Ja,
weiter geht. Zum
ja.
Beispiel ist es schon sehr interessant, zur Veranstaltung von Peace Boat oder von anderen Organisationen, die sich um den Ozean kümmern, zu gehen und einfach mal darauf hinzuweisen oder zu fragen, wer weiß denn, wie viele Zehntausende von Fässern von Schwachmittel und hochradioaktivem Atommüll in den Ozeanen der Welt liegen. Das ist dann schon auch immer gut, auf solche Dinge noch damit hinzuweisen.
Ja,
Das machen wir
ja.
auch immer, wo es möglich ist, ja.
Unglaubliche Leistung auf jeden Fall, die du und deine Kolleginnen dahin legen. Immer wieder seit Jahren und auch diesmal wieder für uns alle tun werdet. Ich habe größte Hochachtung vor so viel Energie, Unternehmungsgeist, das auch zu tun, so viel Zielsetzung. Also Kompliment. Bin absolut beeindruckt und freue mich sehr, sehr, sehr auf Berichte, auf O-Töne, die du dann mitbringst und die wir dann im nächsten Podcast mit Sicherheit einbringen werden. Wer jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern noch Lust bekommen hat, sich schon mal anzuschauen, was Günther auf vergangenen COPs schon erlebt hat, was er von dort mitbringen kann, möge bitte auch gehen auf www.nec23.com. Das ist die Webseite unserer Nuclear Energy Konferenz, der 10. ihrer Art in Linz. Ich freue mich sehr, dass ich damals Günther eben als einer der Referenten gewinnen konnte. Und da gibt es eine Videoaufzeichnung, wo er mitsamt einer beeindruckenden PowerPoint-Präsentation über seine Erfahrungen auf den COPs referiert hat. Jetzt würde ich noch gern sagen, herzlichen Dank an das Freie Radio Freistadt hier, faf.at, die uns ermöglichen, diesen Podcast in die Welt zu senden. Ich möchte euch einladen, Feedback zu geben, am besten unter der E-Mail-Adresse MGA, das steht für Mütter gegen Atomgefahr, also mga.frf, Radio Freistadt, frf@gmail.com. mga.frf@gmail.com. Da freuen wir uns über jede Anregung, über jede Kritik, über alles, was Feedback ist. Nochmal den Aufruf, don't nuke the climate mit jeweils Bindestrich dazwischen, auf der Webseite mit Spenden zu unterstützen, um auch hier ein Zeichen setzen zu können. Ja, und dann freue ich mich einfach nur aufs nächste Mal. Sag für jetzt danke fürs Zuhören auf diesem Podcast, den ihr im Übrigens Internet immer nachhorchen könnt auf freies Radio Freistadt. und auf Spotify, auf Audible und so weiter. Alle gängigen Podcast-Plattformen, dort sind wir vertreten. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und mit mir.
Günter Herrmaier sagt auch Danke. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, freue
Tschüss.
mich aufs nächste Mal. Tschüss.